Und ich habe jemanden, der mir den Text liest aus dem ganz einfachen Grund. Es ist ein langer Text, es ist ein ganzes Kapitel, aber ich habe auch noch ein paar Bilder dazu und kann es anfangen.
Okay. Abreise nach Rom aus der Apostelgeschichte 27. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann übergeben. Er hieß Julius und gehörte zur sogenannten kaiserlichen Kohorte. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramyttion, das die Küstenstädte der Provinz Asia anlaufen sollte. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonik, begleitete uns. So fuhren wir ab. Am nächsten Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr entgegenkommend und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Wieder auf See zwang uns ein Gegenwind, im Schutz der Ostküste von Zypern weiter zu segeln. Wir durchfuhren das Meer entlang der Küste von Zilizien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra in Lycien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte, und brachte uns an Bord. Viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe auf die Höhe von Knidos. Weil wir Knidos wegen des starken Windes aber nicht anlaufen konnten, nahmen wir Kurs auf Kreta. Wir steuerten, wir steuerten an Kap Salmone vorbei und segelten dann an der windgeschützten Seite der Insel entlang. Mit großer Mühe erreichten wir so einen Ort namens Kaloi Limenes, nicht weit von der Stadt Lasea entfernt. Inzwischen aber, geraume Zeit verflossen, sogar der jüdische Fastentag im Herbst war schon vorüber. Weil jetzt die Schifffahrt gefährlich zu werden begann, mahnte Paulus die Besatzung. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht geeignet. So sprach sich die ganze Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu gelangen, einem griechischen Hafen für Kreta, der nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist. Dort wollte man überwintern. Mit dem Stift bin ich nicht kompatibel. Ich nehme den Finger, okay?
Okay, nimm den Finger, ja.
Ihr fahrt im Sturm. Als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch kurz darauf brach von den Bergen her der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Eurakylon, und riss das Schiff mit. Weil wir dem Sturm gegenüber machtlos waren, mussten wir uns treiben lassen. Im Schutz der kleinen Insel Kauda gelang es uns mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Bord zu ziehen. Dann sicherten die Seeleute das Schiff, indem sie Taue um den Rumpf spannten. Und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, brachten sie einen Treibanker aus und ließen das Schiff treiben. Weil der Sturm uns stark zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer und einen Tag später warfen sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig über Bord. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nicht nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr essen. Da erhob sich Paulus und sagte, ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff wird verloren gehen. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir, Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor den Kaiser trittst und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Habt also Mut, Männer. Ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er es mir sagen ließ. Und er hat bestimmt, dass wir an einer Insel stranden.
Weiter?
Ja.
Das ganze Kapitel. Sorry.
Alles gut. Der Schiffbruch. In der 14. Nacht, als wir auf dem Adriatischen Meer dahin trieben, merkten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir uns der Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 37 Metern. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und kamen auf 28 Meter. Weil sie nun fürchteten, auf Klippen aufzulaufen, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sich den Tag herbei. Dann aber machten sie einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auszubringen, ließen sie das Beiboot ins Wasser hinab. Da warnte Paulus den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beiboots und ließen es wegtreiben. Kurz vor Tagesanbruch redete Paulus allen zu, unbedingt noch etwas zu essen. Ihr wartet schon 14 Tage auf Rettung, sagte er, und habt die ganze Zeit nichts weiter zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch jetzt dringend, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, weil das zu eurer Rettung gehört. Es wird nämlich keinem von euch auch nur ein Haar vom Kopf verloren gehen. Mit diesen Worten nahm Paulus Brot, dankte Gott vor aller Augen dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Wir waren insgesamt 276 Personen an Bord. Als sich alle satt gegessen hatten, schütteten sie die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Als es dann endlich Tag wurde, sahen die Seeleute eine unbekannte Küste vor sich. Doch als sie eine Bucht mit flachem Strand entdeckten, wollten sie das Schiff dort auf Grund laufen lassen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Gleichzeitig lösten sie die Taue, mit denen sie die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatten, und hissten das Vorsegel. Als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Dabei gerieten sie aber auf einen Sandrücken und liefen auf Grund. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht wieder flott zu machen war und das Heck unter der Wucht der Wellen zerschlagen wurde. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen könnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, als Erste über Bord zu springen und sich an Land zu retten. Die anderen sollten auf Planken und Wrackteilen folgen, und tatsächlich konnten sich alle an Land retten. Bis dahin, oder?
Ja, ja. Genau. Okay, herzlichen Dank. Also es war jetzt wirklich ein sehr langer Text. Komm her. Ich muss doch noch hier. Okay, danke. Sorry. Ja. Das Thema von meiner Predigt ist also ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und wir haben ja diesen langen Text einfach auch so gehört. Und danke einfach auch Marion. Ich denke, du hast nicht gewusst, um was es geht. Aber das erste Lied, das war ja einfach auch mit dem Sturm. Das Auge im Sturm. Aber dass wir einfach bei ihm Frieden finden können. Denn er kann dem Sturm gebieten. Ja, das ist jetzt noch einmal so eine kleine Übersicht, wie die Reise einfach auch verlaufen ist. Und jetzt habe ich einmal so, okay, wir haben das Schiff. Moment, hier. Das ist so ein antikes Frachtschiff, das es also damals so unterwegs war. Und wir haben die Gemeinde hier. Ja, was ist denn eigentlich so gemeinsam? Was findet ihr beim Schiff, bei dem Frachtschiff und bei der Gemeinde? Was haben wir da alles? Menschen, ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel mal den Schiffseigner oder den Kapitän. Damals in der Antike war also immer der Schiffseigner immer auf dem Schiff und hat die Funktion des Kapitäns übernommen. Er wollte ja bei seiner wertvollen Fracht sein. Dann haben wir einen Steuermann. Manchmal kommt ja auch ein Lotse drauf aufs Schiff, wenn sie vielleicht eine schwierige Passage haben. Aber wir haben einen Steuermann. Und was fehlt jetzt hier noch? Die Mannschaft. Die Mannschaft fehlt hier noch, ne? Alles klar, die Mannschaft muss da sein. Und das Interessante ist, also alle, die mit der Schifffahrt zu tun hatten damals, die waren gar nicht gut angesehen in der Gesellschaft. Die waren also niedrige Klasse. Also wir haben Leute, die in der Gesellschaft nicht so gut anerkannt waren. Ja, was haben wir denn noch auf dem Schiff? Von der Geschichte her, wen haben wir denn da noch? Die Leitung haben wir hier, wir haben den Schiffsei. Ach, die Ladung. Richtig, die Ladung, die Fracht. Und was ist die Fracht? Was war? Nee, was ist die Fracht? Nee, die Fracht war Getreide. Brot, Getreide. Das ist ein Getreidefrachter. Zudem in der Antike war also so eine Route Alexandria, Rom. Und die haben Rom immer mit dem gesamten Getreide versorgt. Also so ein Frachtschiff konnte bis zu 650 Tonnen Getreide transportieren. Die Schifffahrt zu diesem Zeitpunkt, also die kleinen Schiffe, also das erste Schiff, mit dem sie losgefahren sind, war ein kleines Schiff. Die konnten also wirklich nur in den Sommermonaten fahren. Das Frachtschiff war schon größer und auch ein bisschen sicherer. Das konnte auch noch in anderen Monaten fahren, war aber nicht ratsam. So September, Oktober, das war schon die Zeit, wo die Schifffahrt schon etwas gefährlich war. Und das war der Zeitpunkt, wo sie ja gefahren sind. Also die Fracht, wir haben Getreide, was noch? Die Gefangenen haben wir gehört, Passagiere. Wir haben hier die Passagiere. Wie viele? 267 Leute waren auf dem Schiff. Wie viele Gläubige waren auf dem Schiff? Einer auf jeden Fall. Ja, Paulus war drauf. War sonst noch jemand drauf? Na, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wer war denn noch auf dem Schiff? Die Apostelgeschichte wird ja von wem geschrieben worden? Lukas. Und Lukas verwendet immer Plural. Wir, uns. Also Lukas war auf dem Schiff. Und dann haben wir auch noch was von Aristarchus gehört. Aus Mazedonien. Und er war ein Begleiter Paulus. Aber wie kommt jetzt das eigentlich? Paulus war doch ein Gefangener. Konnte denn ein Gefangener Freunde mitnehmen auf eine Reise? Was denkt ihr? Normalerweise nicht, oder? Er war ein Gefangener. Ja? Aber das Interessante war, also es wird vermutet, dass Lukas halt eben der Leibarzt von Paulus war und deswegen mit konnte. Vor allen Dingen auch, Paulus war ja doch angesehen in einiger Hinsicht. Und Aristarchus war höchstwahrscheinlich deklariert als sein Diener, als sein Sklave. Aus diesem Grund konnte er die beiden mitnehmen. Also sie waren drei. Es waren drei Gläubige auf dem Schiff. Die Gefangenen, die Passagiere, waren alle verurteilte Verbrecher, die eben nach Rom transportiert wurden, um halt eben in der Arena, im Kolosseum, da halt eben zu Tode zu kommen. Das waren die Passagiere. Und natürlich, der Hauptmann noch, Julius, der Hauptmann. Und der Hauptmann war normalerweise so über 80 Personen gesetzt. Wie viele Soldaten mit auf dem Schiff waren, ist also nicht ganz klar, aber er war da. Und jetzt haben wir alle. Genau, und die Besatzung natürlich, die haben wir ja vorher schon gehabt. Ja, und sie hatten ein Ziel, Rom. Also alle, die auf dem Schiff waren, hatten für eine kurze Zeit ein gemeinsames Ziel. Okay, jetzt haben wir ja mal diese ganzen Angaben. Wie würdet ihr das jetzt auf die Gemeinde umlegen? Wer ist der Schiffseigner, wer ist der Kapitän in der Gemeinde? Gott. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wow. Hammer. Gott, der Vater und Jesus eben das Haupt der Gemeinde. Steuermann und Lotse. Wer könnte denn das sein? Ich nehme jetzt mal den Pastor jetzt nicht, aber wer könnte denn noch der Steuermann und der Lotse sein? Der Heilige Geist und? Wo kriegen wir denn unsere Wegweisung her? Und? aus der Bibel, Wort Gottes. Genau. So, Wort Gottes und der Heilige Geist. Mannschaft. Wer ist jetzt die Mannschaft? Das sind wir, die Mitglieder von der Gemeinde. Fracht. Was könnte jetzt die Fracht sein? Ja, okay, du bringst es natürlich mit, aber wir haben ja Getreide auf dem Frachtschiff. Wir haben die gute Botschaft, die wir an und die Menschen weitergeben sollen. Ja? Gute Botschaft. Die Gäste, also Passagiere, wir haben Gäste. Gäste, wir haben ja, die Gemeinde ist doch offen. Menschen sollen doch hereinkommen. Menschen, die vielleicht noch nicht eine Verbindung mit Jesus haben, die verloren gehen würden. Ja? Aber wir laden sie ein. Sie können kommen, sie können mit uns sein und sie können einfach dann auch Jesus in ihr Leben aufnehmen und nicht verloren gehen. Ziel, was für ein Ziel haben wir denn? Mit Jesus vereint zu sein. Das ist mal so. Das, was jetzt mit der Besatzung, mit dem Schiff alles. Und ein Schiff geht ja wirklich durch, ja, leichter Wellengang, heftiger Stürme, Orkane. Haben wir so eine leichte Fahrt als Gemeinde? Was meinst du, Daniel? Was meinst du, wie ist die Gemeinde? Ist die Gemeinde ruhig und sicher, in einem sicheren Fahrwasser oder ist sie gebeutelt?
Ich glaube, als Pastor würde ich mir was anderes aussuchen.
Also ich denke schon, so eine Gemeinde, die geht durch sehr viele Schwierigkeiten und Nöte. Aber was wichtig einfach auch ist, ist, dass wir einfach gemeinsam vorangehen. Und dass jeder einfach auf dem Schiff hat ja so seine Aufgabe. Die Mannschaft, die hatte ganz klar ihre Aufgaben. Segel setzen, Segel runterholen, was auch immer. Ich bin kein Segler, ich habe keine Ahnung von dem. Der Steuermann hat eben auch seine Aufgaben. Jeder hatte so seine Aufgabe. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder von uns hat seine Aufgabe. Und arbeiten zusammen als ein Team. Das war ja auch in der Einleitung, ist das ja auch so rausgekommen. Daniel hat es ja auch, dieses Team so erwähnt. Ja, lasst uns jetzt mal zum Text selber gehen. Was können wir nun von Paulus lernen? Er war ja auf dem Schiff. Wenn ich jetzt an diese Verse von 1 bis 8 denke, da wurde ja Paulus einfach auch beschrieben als der Gefangene. Er war ein römischer Gefangener und Mensch, mach mal hier ein bisschen Platz. Und ja, aber er war irgendwie anders. Er hatte ja seine Begleiter. Er war nicht in Ketten wie die anderen Gefangenen. Julius hat ihn ja anscheinend geschätzt. War ein römischer Gefangener. Doch er war geschätzt bei Julius, dem Hauptmann. Als Paulus dem Julius übergeben worden ist, kann sein, dass ihm einfach mitgeteilt worden ist. Also Paulus hat schon vor so vielen hochgestellten Leuten Rede und Antwort gegeben. Niemand hat irgendwo etwas gefunden, was einer Anklage wert gewesen wäre. Ja, aber er soll zum Kaiser. Also vielleicht hat er ihn da kennengelernt, wir wissen es nicht. Aber er war geschätzt bei Julius. Denn wir haben gelesen, als sie in Sidon anlegten, hat er Paulus eben auch zu seinen Freunden gehen lassen. Würde denn ein Hauptmann, der verantwortlich ist für die Gefangenen, der ja Strafe erlitten hätte, wenn Gefangene geflohen wären, hätte ein Hauptmann jemanden die Freiheit gegeben, in den Ort zu gehen, bei Leuten zu sein? und darauf zu vertrauen, dass er wieder zurückkommt auf das Schiff als Gefangener. Das hätte normalerweise ein Hauptmann nicht gemacht. Aber Paulus hatte einen guten Ruf, er war ehrlich, man vertraute ihm und so konnte er wirklich, also Julius konnte ihn wirklich gehen lassen. Und Paulus hat zu seinem Wort gestanden, er ist zurückgekommen. Ja? Und Paulus hat einfach auch in dieser Situation einfach auch vertraut, ich muss zum König, zum Kaiser. Das war ganz klar. Und was Gott verheißen hat, auf das, da können wir uns wirklich verlassen. Er kommt zum Ziel. Und auch wir sollen einfach auch so einen Charakter widerspiegeln, dass Menschen uns vertrauen, egal wie die Situation einfach auch ist, dass wenn wir sagen, wir machen dies oder jenes, dass wir das auch tatsächlich auch tun. Ja? Und dass einfach da die Menschen zu uns kommen dann auch. Ja, gehen wir weiter zu den nächsten Versen. Jetzt hat Paulus da einen Rat gegeben. Eine Frage an euch. Ich stelle euch gern Fragen. Wie oft hat Paulus Schiffbruch erlitten? Dreimal? Ja. Das im 2. Korinther 11, Vers 25 steht, dass Paulus dreimal Schiffbruch erlitten hat und einmal einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer war. Jetzt die Frage, die Begebenheit mit diesem Schiffbruch, ist die in diesen drei Schiffbrüchen enthalten oder nicht? Du denkst schon? Du denkst falsch. Aus dem einfachen Grund, der Korintherbrief wurde 4 Jahre vor diesem Ereignis geschrieben. Also dieser Schiffbruch war nicht in dieser Aufzählung dabei. Und jetzt, der Paulus, der war ja kein Segler, der war kein erfahrener Seemann. Aber er hat Schiffbrüche erlebt. Wir wissen nicht, wann er diese Schiffbrüche erlebt hat. Da ist keine Erzählung davon, nichts dergleichen. Es ist nur dieser eine Schiffbruch erwähnt. Aber er hatte diese Erfahrung mit Schiffbrüchen, mit Seefahrten. Und nun gibt er diesen Rat. Wir sollten in diesem Hafen bleiben. Den Hafen, den sie angesteuert hatten. Es war ein natürlicher Hafen, der gut war an und für sich zum Ankern. Er war halt nur offen für Stürme. Aber das Schiff wäre ja im Hafen gewesen, die Mannschaft wäre an Land gewesen, sie wären also dort sicher gewesen. Ist dieser Rat angenommen worden?
Nein.
Nee. Okay. Wie würdest du jetzt reagieren? Du gibst einen guten Rat, du weißt genau, das ist das Beste, was wir machen können. Und jetzt schlagen sie deinen Rat in den Wind. Wie würdest du reagieren?
Ich wäre sauer, enttäuscht.
Enttäuscht, ja. Verärgert vielleicht auch. Ja? Also, okay, ja, die Meinung von den Experten wurde ja noch eingeholt, das habe ich ganz vergessen. Die Experten, das war ja natürlich der Schiffseigner und der Steuermann. Die sollten ja eigentlich wegen Erfahrung haben, aber vielleicht hatten die keinen Schiffbruch bis dahin erlebt. Das kann möglich sein. Wir wissen es nicht. Ja, okay. Wie würden wir in solcher beleidigt, verärgert, enttäuscht? Denen werde ich noch einmal einen Rat geben. Die können mich mal. Ne? Nee, Paulus hat anders reagiert. Paulus, oder ihr halt, vertrauen wir auf Gott, dass er zu unserer Seite steht. Paulus hat anders reagiert. Er akzeptierte die Entscheidung. Er blieb ruhig, weil er eben Gott vertraute. Ja, er vertraute Gott, er wird uns zum Ziel bringen und alle anderen auch. Da war einfach ein ganz großes Vertrauen. Durch dieses ganze Kapitel kann man wirklich sehen, dass Paulus so ein tiefes Vertrauen einfach auch hatte. Und Paulus und Lukas, die haben bestimmt auch davon gewusst, denn Lukas hat ja alles genauestens researched. Untersucht, sorry, da kommt das Englische wieder raus. Und hat ja auch dann die Begebenheit von dieser Schiffsfahrt oder von dieser Bootsfahrt gehabt, wo Jesus ja im Boot war und geschlafen hatte, wo die Jünger den Sturm hatten. Und Jesus hat dann nur aufstehen müssen und dem Sturm gebieten müssen und dann war Ruhe. Also hat er es ja auch gewusst. Und das hat er einfach auch in seinem Bewusstsein gehabt. Ich vertraue Gott, er kann alles lenken. Ja, gehen wir weiter zu den nächsten Versen. Ja, in diesen Versen wird Paulus gar nicht erwähnt. Aber die Situation verschlimmert sich. Der Sturm kommt auf. Und alle sind total fertig. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und so ist es halt eben auch oft in unseren Stürmen, was wir einfach an Stürmen haben. Ob das jetzt Gesundheit, wir haben jetzt vorhin so viele von den Krankheiten gehört. Das sind so Stürme in unserem Leben, die uns beuteln. Und da besteht die Gefahr, dass wir die Hoffnung verlieren, dass wir verzweifelt sind. Aber wichtig ist, dass wir Gott auch da vertrauen. Und sie versuchten eben eine Lösung aus ihrer eigenen Kraft. Die Fracht übers Bord werfen. Ich habe gelesen, also die Gefahr war, dass wenn der Weizen noch mehr Feuchtigkeit annimmt und aufquellen tut, dann kann es zu Bersten kommen. Oder aber, dass sich die Ladung verschiebt und dann halt eben auch das Schiff in Gefahr bringt. Deswegen also ein Teil von der Ladung über Bord werfen. Und dann halt eben noch das nicht notwendige Schiffsgerät über Bord werfen. Das war ihre Lösung. Hat es was gebracht? Wie oft versuchen wir aus unserer eigenen Kraft da irgendwas zu lösen? Und es geht vielleicht noch schlechter. Wir geraten immer tiefer irgendwo rein. Ist es da nicht besser, wenn wir einfach sagen, Gott, ich will es jetzt in deine Hände legen. Ich will dir jetzt einfach vertrauen, dass du einfach da was tust. Paulus wurde da in diesen ganzen 6-7 Versen wurde er nicht erwähnt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, Paulus, Lukas, Aristarchus, dass die vielleicht eine Gebetsgemeinschaft hatten. Dass die einfach auch da für die Situation gebetet haben. Und das ist ja auch für uns. Wir haben das vorhin praktiziert. Wir haben gebetet für die Nöte in unserer Gemeinde, für Nöte unserer Freunde und Verwandten. Dafür, das ist wichtig. Das ist Teamarbeit. Ja? Und das hat eben auch Paulus gemacht. Also nehme ich mal an. Das heißt jetzt nur, es steht nicht in der Bibel, aber das ist halt so mein Gedanke dazu. Er vertraute Gott, dass Gott mit ihm war im Schiff und dass er es zum Guten wenden wird. Wie auch immer das aussieht, wann das auch immer sein wird, manchmal geht es halt lange. Nun, kommen wir zu den letzten größten Teil, zum Sturm selber. Er hat gewartet. Er hat lange gewartet, bis er überhaupt dann nochmal was gesagt hat. Denn jetzt kommt er wieder ins Bild. Und jetzt kann man ihn eigentlich ein bisschen als den Captain sehen. Er gibt Vorschläge. Er macht Vorschläge, was man machen könnte. Und er ergreift diese Initiative. Wenn ich mir vorstelle, als Jesus ja die Nachricht vom Lazarus bekommen hat, dass er gestorben ist, dann ist er auch nicht gleich losgegangen. Er hat abgewartet. Er hat gewartet. Und das ist für uns manchmal so schwer verständlich zu verstehen. Jetzt sind wir doch in solch einer Misere und es läuft einfach nicht. Im Stille sein und im Hoffen auf Gott ist unsere Rettung. Da stille sein, Paulus war stille. Hoffen, dass es zum Guten wird. Das ist ein aktives Warten auf Gott, nicht ein passives Warten. Denn wir vertrauen, dass er es wohl macht. Und er hat abgewartet. Und dann gibt er diese Anweisungen. Leute, ihr solltet eigentlich was essen. Ihr habt 14 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken. Kann man das gut vorstellen, wenn dieses Schiff in dem Sturm war? Vor allen Dingen eben die Gefangenen, die Passagiere, die ja vielleicht das nicht so gewöhnt sind, die waren vermutlich ganz schön seekrank. Ja? Die Schiffsleute, könnte man annehmen, die müssten ja eigentlich ein bisschen mehr seetauglich sein, aber vielleicht einfach wirklich, war einfach zu viel. Und dann halt die Angst. Haben sie nichts mehr gegessen. Aber stellt euch einmal vor, 14 Tage lang nichts gegessen, nichts getrunken. Wie fühlt ihr euch dann? Schwach, ausgezehrt. Und er hat ja jetzt diese, ich habe ja hier geschrieben, die Anweisungen, die sind wohlwollend aufgenommen worden. Er hat auch diese Anweisungen, er hat sie auch vorher noch erinnert, ich habe euch doch vorher gesagt, wir sollten dabei sein. Aber das hat er nicht irgendwo anklagend gewollt, also dass es so interpretiert wird, sondern nur, ihr seht, ich habe es euch gesagt und es ist tatsächlich so eingetroffen. Darum glaubt jetzt dem, was ich jetzt euch sage. Und dann hat er ja auch noch von diesem Erlebnis, dass der Engel bei ihm war und ihm zugesichert hat, dass alle gerettet werden. Dass zwar das Schiff verloren geht, aber dass alle Personen gerettet werden. Und das haben sie einfach auch wirklich aufgenommen. Und dann eben auch dann, lasst uns was essen. Wie viel? Keine Ahnung. Aber ich bin da auch so erinnert worden an Elia, als Elia von der Isebel geflohen ist. Dann war er ja am Bach, hat geschlafen, dann ist er geweckt worden und da war Brot und Wasser, iss und trink und dann hat er wieder geschlafen. Das war ja vermutlich auch nicht so viel. Ist er noch einmal geweckt worden, noch einmal Brot gegessen. Und diese Speise, das war ja auch nicht viel, was er gegessen hat, hat ausgereicht, dass er 40 Tage laufen konnte, um zum Berg Horeb zu kommen. Also wenn wir unsere geistliche Speise zu uns nehmen, werden wir auch wieder stark im Geist und Kraft, dass wir vorangehen können und den Weg gehen können, den Gott für uns vorgesehen hat. Ja, also geistliche Speise aufnehmen, ermutigt die Menschen und dann kommt ja die Sache mit den Soldaten. Jetzt wollten die doch tatsächlich alle Gefangenen töten. Also zuerst wollten die Schiffsleute wollten erstmal fort gehen. So, jetzt sind wir erstmal bei den Schiffsleuten. Die Schiffsleute wollten gehen. Aber er warnt sie, geht nicht von dem Schiff runter. Wenn sie in diesem kleinen Boot gewesen wären, die wären bestimmt umgekommen. Aber das sieht man jetzt auch wieder Paulus. Paulus hat nicht an sich gedacht. Paulus hat an die ganze Mannschaft gedacht, an alle, die auf dem Schiff waren. Er wollte wirklich, dass alle gerettet werden. Deswegen hat er eben gewarnt. Und Julius, der Hauptmann, wir haben ja gelesen, er wollte nicht, dass Paulus umgebracht wird. Weil Paulus auf dem Schiff war, Und weil er ein Gefangener war, hat er den Soldaten befohlen, die Gefangenen am Leben zu lassen. Sonst, wenn jetzt Paulus nicht dabei gewesen wäre, wären die alle umgekommen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Oftmals, wenn wir bei jemandem sind, Menschen werden gesegnet wegen uns. Wir lesen es ja zum Beispiel eben auch, wenn ein Ehepaar, ein Partner ist gläubig, der andere ist nicht gläubig, aber der andere ist gesegnet durch den Gläubigen. Und so eben auch da. Diese Menschen waren gesegnet durch Paulus, waren bewahrt durch ihn auch. Er hat die Verheißung, dass alle gerettet werden und hat dementsprechend halt auch gehandelt. Ja. Ha. Schlussfolgerung mal. Paulus, er hatte die Zusage. Er sollte vor dem Kaiser stehen. Also muss die Schifffahrt, muss die Überfahrt gelingen. Ha? Und es ist ja auch so, wen Gott beruft, den lässt er einfach laufen, oder? Nee, den lässt er nicht so laufen. Er bringt ihn durch, den bringt er auch ans Ziel. Er lässt ein angefangenes Werk nicht liegen, er bringt es zur Vollendung. Und den befähigt er auch für seinen ihm anvertrauten Dienst zu tun. Das ist also ganz wichtig. Ihr alle wisst, ich war früher nicht unbedingt jemand, der jetzt so vor Leuten steht und spricht. Aber Gott hat mich einfach zu dieser Aufgabe jetzt berufen. Und er ist derjenige, der hilft. Und nichts kann es verhindern. Nur das eine, wenn du selber sagst, nein. Das würde dann der Fall sein. Wenn du sagst, nein, ich will nicht, ich gehe jetzt nicht. Wenn Daniel gesagt hat, nee, ich leite die Gemeinde nicht, dann wäre er jetzt nicht hier der Pastor. Wenn er das wirklich so durchgezogen hätte. Natürlich haben wir immer wieder Fragen. Ich habe auch lange genug gefragt, soll ich wirklich diesen Weg gehen? Aber jedes Mal hat Gott gesagt, ja, geh. Er lässt nicht locker. Und wir müssen offen sein für die Führung des Heiligen Geistes. Wo immer er uns haben will, dass wir da bereit sind zu gehen. Ob das jetzt hier in La ist, dass wir jetzt zu irgendeinen bekannten Arbeitskollegen gehen sollen und mit ihm einfach vielleicht mal auch über Gott und über Jesus sprechen sollen. Oder für mich ins Ausland zu gehen. Wir müssen offen sein, was Gott einfach tun möchte. Durch uns. Denn sei dir bewusst, dass Gott durch dich auch andere Menschen segnen möchte. Darum sei bereit, ein Segen für andere zu sein. Und die ganze Gemeinde eben ein Segen für den Ort hier. Und das möchte ich einfach auch zurufen. Seid bereit, ladet Menschen ein, dass sie nicht verloren gehen. Ladet Menschen ein, in dieses Schiff, in diese Gemeinde zu kommen und Jesus kennenzulernen. Und wahres Leben und wahre Freude zu erleben. Der Herr segne euch. Okay, hast du noch was? Warte mal.
Vielen Dank, Isolde. Dann bleibt mir noch das Schlusswort, der Schlusssegnen. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Shalom und gesegnete Woche euch. Ne? Mhm.